بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الإله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir haben in den letzten Stunden zusammen erlebt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Hijra vorbereitet hat und wie die Reise gewesen ist. Heute inshallah azza wa jal werden wir darüber erzählen, wie es war, als er an Al-Madina angekommen ist. Die ersten 13 Jahre, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka erlebt hat, bis er Al-Hijra gemacht hat, waren sehr schwere 13 Jahre, in denen die Muslime schwach waren und in denen die Muslime verfolgt wurden und schlecht behandelt wurden. Das waren 13 Jahre, bei denen der Gesandte von Allah Azza wa Jal nicht sehr lange und nicht sehr oft glücklich war. Das waren sehr schwierige Zeiten. Und da war kein Tag, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich erholen konnte. Die 10 Jahre, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach in Medina erlebt hat, waren keine 10 Jahre von Ruhe, das war auch kein Urlaub und das war auch keine Erlösung von diesem Stress und von dieser Leidenschaft. Das waren 10 Jahre, die voll mit unterbrechlichen Dschihad und Anstrengung waren, um diese Stadt, islamische Stadt zu gründen. Denn er hat keinen Monat, keinen einzigen Monat Urlaub genommen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Muslime kannten nicht früher Urlaub oder Wochenende. Die haben durchgearbeitet für diese Religion. Und in diesen 10 Jahren hat der Gesandte von Allah Azza wa Jal keinen Tag erlebt, in dem er sich erholen konnte. Und sie waren arm, die Sahaba in Medina. Das waren Zeiten, in denen sie an Armut gelitten haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Tag erlebt, in dem er zweimal hintereinander vom Brot satt geworden ist, wie al-Mu'minin erzählt hat. Das waren jetzt die Jahre, die er in Medina jetzt erlebt hat und die wir inshallah in den nächsten Vorträgen erleben werden. Jetzt wollen wir inshallah kurz zusammen hören, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam angekommen ist, was hat er getan und wie er empfangen wurde. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Al-Medina ankam, ist er zu Quba gegangen. Und das ist eine Ortschaft in der Nähe von Al-Medina. Ungefähr 3 Meilen entfernt von Al-Medina, Al-Munawwara. Jeden Tag haben ein paar Männer aus Al-Medina Fajr gebetet und die sind in den Äußerungen der Stadt gegangen, weil sie wussten, der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam hat Mekka verlassen und er kann an jeder Minute ankommen. Und sie sind rausgekommen und sie haben auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewartet, in der Hitze. Weil wir wissen, Medina ist in Saudia und es ist sehr heiß, besonders im Sommer. Sie haben gewartet, den ganzen Vormittag, bis es keinen Schatten mehr gab. Und dann sind sie zurückgekehrt, bis es ein bisschen kühler wurde und dann sie sind wieder rausgekommen, um auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu warten. Und an dem Tag, an dem der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam ankam, waren sie wie immer rausgekommen und es ist heiß geworden, dann sind sie zurückgekehrt. Aber plötzlich schrie ein Mann laut und er sagte, der Mann, auf den er wartet, ist angekommen. Derjenige, der geschrien hat, war ein Jude. Aber der wusste, dass die Ansar auf jemanden warten. Weil er gesehen hat, dass sie jeden Tag rauskommen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr ankam, hat ihn dieser Mann gesehen. Der hat gesehen, wie 2 Männer sich nähern. Und dann hat er zu den anderen gesagt, hier, komm zurück, der Mann, auf den ihr wartet, ist jetzt gekommen. Sobald sie diesen Schrei hörten, sie sind dann sehr schnell rausgekommen. Und das war der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam mit seinem Begleiter, mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda, unter dem Schatten von einer Palme. Und die meisten hatten den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch nicht gesehen. Deshalb, die wussten nicht, hier sind die 2 Männer, einer von diesen zwei Männern ist der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam und der andere ist Abu Bakr. Und wir wissen, Abu Bakr und Rasul sallallahu alaihi wasallam waren fast gleich alt. Und sie konnten, die Sahaba, die Ansar, konnten nicht mehr unterscheiden, wer ist der Prophet und wer ist Abu Bakr. Dann haben sie kurz gewartet, bis etwas geschah, was ihnen deutete, wer der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Und zwar, die Sonne hat sich weiter im Himmel bewegt und der Schatten hat sich zurückgezogen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr unter den Schatten war, ist Abu Bakr aufgestanden und er hat mit seinem Gewand den Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeckt, damit er Schatten bekommt. Und dann haben die Leute gewusst, dass derjenige, der jetzt bedeckt wird, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam ist dann bei Kulthum ibn al-Hidm als Gast gekommen am Anfang. Und As-Siddiq radiallahu anhu arda ist bei Khubayb ibn Isaf angekommen. Das war in Quba. Das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Quba getan hat, denn er war noch nicht in Medina reingekommen, er ist zuerst draußen geblieben, er ist in Quba geblieben. Das erste, was der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, war, dass er die Moschee gebaut hat, um uns zu zeigen, wie wichtig ist, diese Gebetsstätte zu haben. Dass die Muslime, egal wohin sie gehen, sie müssen eine Moschee bauen. Und er ist natürlich eine Weile in Quba geblieben, zwischen den Bewohnern von Quba. Die Bewohner von Quba war ein Stamm, das Banu Amr bin Auf bin Malik hießen. Das waren die Kinder von Amr bin Auf bin Malik. Und der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam ist bei ihnen ungefähr eine Woche geblieben. Und die Moschee von Quba war die erste Moschee, das in der Islam gebaut wurde. Und der Koran redet über diese Moschee und sagt in Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla sagt, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Allah Azza wa Jalla sagt ungefähr, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen, und Allah liebt die sich Reinigenden. Das ist über Masjid Quba, und es gibt viele Ahadith, die uns zeigen, wie wertvoll diese Moschee ist. Und in Quba wird auch erzählt, dass Salman al-Farisi Muslim geworden ist. Wir kennen die Geschichte von Salman al-Farisi radiallahu anhu arda, haben wir schon in der Reihe von das Leben der Sahaba erzählt. Salman al-Farisi ist dann in Quba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit diesen zwei Fragen geprüft, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sadaqa nimmt oder nicht und ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Geschenk annimmt oder nicht. Und dann hat Salman al-Farisi gesehen, dass Khatam al-Nubuwa, dieses Prophezeiungsstempel in den Rücken vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war, und er ist dann sofort Muslim geworden und er hat in Quba Ash-Shahada ausgesprochen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Tage, die für ihn vorbestimmt wurden, dass er in Quba verbringt, als er diese Tage verbracht hatte, hat er dann Quba verlassen. Und unterwegs zu Al-Madin al-Munawwara, er hat die Häuser von Bani Auf verlassen und unterwegs ist er durch die Häuser von Bani Salim bin Auf vorbeigegangen. Und unterwegs ist die Gebetszeit von Ad-Dhuhr eingetreten. Und das war ein Freitag. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Häusern in diesem Stadtviertel von Bani Salim ibn Auf das Freitagsgebet verrichtet. Mit Al-Khutba, mit dem Freitagrede und alles. Und das war das erste Mal, dass ein Freitagsgebet in der Geschichte des Islams verrichtet wurde. Und das hat er in der Moschee, das in der Gebetsstätte, das Bani Salim ibn Auf für sich gebaut haben. Und das war in einem Tal, das Danuna heißt. Wie gesagt, das war das erste Freitagsgebet. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seinem Kamel wiedergegangen Und zu ihm sind zwei Männer gekommen mit anderen, und zwar Utban bin Malik und Abbas bin Ubadah. Diese zwei Männer sind von diesem Stamm von Bani Salim. Sie sind zu ihm mit anderen Männern gekommen und sie haben ihm Folgendes gesagt: O Gesandter von Allah, bleibe bei uns. Denn bei uns gibt es eine große Anzahl von Männern und wir haben viele Waffen und wir sind stark. Bleib bei uns, wo du Unterstützung und Macht findest. Während sie sein Kamel in der Hand hielten. Dann sagte der Gesandte von Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu diesen zwei Männern: Lasst mein Kamel frei, denn da'uha fa innaha ma'mura. Lasst meinen Kamel los, denn sie wird von Allah azza wa jall befohlen. Sie hat schon einen Befehl von Allah azza wa jall, wohin sie gehen wird. Sie haben den Kamel losgelassen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist weiter geritten. Ohne natürlich die Seilen an diesen Kamel zu halten, denn er wusste, der Kamel ist jetzt geführt von Allah azza wa jall. Dieser Kamel muss entscheiden, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam riet weiter. Und der Kamel ist von Viertel zu Viertel weiter gerieten und weitergegangen. Und jedes Mal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Viertel ankam, waren die Bewohner von Medina und von diesem Viertel sehr glücklich, weil sie die Hoffnung hatten, dass dieser Kamel bei ihnen steht. Und jedes Mal, dass der Kamel ein Viertel verließ, waren die Bewohner von diesem Viertel traurig und man konnte sehen, wie dieser Glück und diese Freude von den Gesichtern von diesem Bewohner zu den Gesichtern der anderen Bewohner kommt. Warum? Weil die anderen waren jetzt glücklich, ja, der ist nicht bei ihnen geblieben, wahrscheinlich hoffentlich bei uns. Und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist von Viertel zu Viertel gegangen und die Ansar waren glücklich und sie waren sehr froh, dass endlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen kam. Und jedes Mal, die Leute kamen und wollten diesen Kamel festhalten und der Prophet wiederholte: Da'uha fa innaha ma'mura. Lasst mein Kamel wird geführt. Al Ansar sind alle rausgekommen. Auf die Dächer konnte man die Kinder und die Frauen sehen, auf den Straßen. Und alle waren sehr glücklich und alle schrien: Allahu Akbar, der Gesandte von Allah ist gekommen. Allahu Akbar, Muhammad ist gekommen. Allahu Akbar, der Gesandte von Allah ist gekommen. Natürlich, es gibt Überlieferungen, dass sie dieses Lied, diese Nashid gesungen haben von Tal al-Badr alayna. Die Gelehrten von Hadith sagen, diese Überlieferung ist schwach. Aber diesen Nashid finden wir bei den meisten Sira-Bücher, weil die Bücher der Sira, die untersuchen nicht so streng die Überlieferungen, weil das ist die Sira, das ist die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Solange man davon keine Urteile holt im Fiqh oder in Aqidah, sagen sie, braucht man nicht so streng die Kette zu sehen. Solange das nicht klar und deutlich eine Lüge ist, können wir das nehmen. Nun, das Wichtigste, was uns jetzt interessiert, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr gut empfangen wurde. Die Bewohner von Al-Madina haben ihn empfangen und die waren sehr glücklich, dass endlich der Gesandte von Allah Azza wa Jal bei ihnen schon ist. Und jeder wünschte sich, die Ehre zu bekommen, den Gastgeber für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist jetzt ein Gast und er hat kein Haus in Medina. Und jeder wusste, er wird bei irgendjemandem unter euch oder unter uns wohnen. Und jeder wünschte sich, diese Ehre zu haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zwischen diesen Massen von Menschen weiter geritten. Und jeder wollte, dass der Kamel steht. Und plötzlich ist der Kamel an einem Ort aufgestanden. Und zwar im Viertel, wo ein Mann wohnte. Dieser Mann, die Geschichte von diesem Mann haben wir schon gelernt in das Leben von As-Sahaba. Dieser Mann war Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu wa ta'ala. Der beste Gastgeber für den besten Gast. Gut. Ein anderer Sahabi erzählt, wie dieser Tag war. Das war Anas bin Malik. Er sagt, radiallahu anhu arda, ich habe den Tag, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Medina kam, erlebt. Und ich habe den Tag, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, erlebt. Und ich habe keine Tage gesehen, die diese zwei Tage gleichen. Ein anderes Mal hat dieser Sahabi gesagt, ich habe erlebt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns ankam. Und dann hat er gesagt, dieser Tag war der schönste und der hellste Tag in meinem Leben. Und ich habe erlebt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Und dann hat er gesagt, dieser Tag war der schlimmste und der dunkelste Tag, das ich jemals erlebt habe. Nun, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist jetzt weiter geritten. Plötzlich der Kamel ist vor dem Haus von Abu Ayyub al-Ansari angekommen. Was hat dieser Kamel gemacht? Der Kamel ist auf den Boden gekommen, gesessen. Und alle haben geguckt, haben gesagt, jetzt haben wir Pech gehabt. Der bleibt bei Abu Ayyub al-Ansari. Und plötzlich steht wieder der Kamel auf. Dann haben sie wieder Hoffnung bekommen. Wir haben gesagt, nee, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Vielleicht kommt er zu uns. Dann hat der Kamel, ist weiter geritten. Ein bisschen nach vorne. Und alle guckten, ja, ist noch alles drin. Aber der Kamel hat sich wieder umgedreht, zurück zum Platz, wo er gerade gesessen hat, und ist wieder gesessen. Dann war deutlich für jeden, dass die Sache endgültig entschieden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist runtergekommen von seinem Kamel. Und was hat Abu Ayyub al-Ansari gemacht? Was glaubt ihr? Natürlich, der ist sofort sehr schnell von seinem Haus rausgekommen. Und der hat die Gepäcke des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr schnell geschnappt und zu sich genommen. Damit es keine Chance mehr gibt, dass der Kamel wieder aufsteht. Wenn es aufsteht, sowieso, die Gepäcke sind schon bei ihm. Dann sagten natürlich andere, haben die Hoffnung nicht verloren. Die wollten noch, dass der Prophet zu ihnen kommt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Mar'u ma'arihal. Der Mensch, der Mann bleibt mit seinem Gepäck. Ich bleibe mit meinem Gepäck. Und das Gepäck des Propheten sallallahu alaihi wasallam war schon bei Ayyub al-Ansari. Radiallahu anhu arda. Und hier ist ein Detail. Abu Ayyub al-Ansari gehörte zum Stamm oder zur Sitte, zu der die Mutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehörte. Das heißt, er war von den Kindern, von seinen Onkels, von den Onkels der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von der Seite seiner Mutter. Deshalb Bani Najjar war er. Und Bani Najjar, wir wissen, die Mutter des Propheten gehörte zu Bani Najjar. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zu seiner Familie gegangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist bei Abu Ayyub al-Ansari angekommen, der war sein Gast. Und natürlich, wir haben schon erzählt, wie gastfreundlich Abu Ayyub al-Ansari war. Er war so gastfreundlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer zum Essen bekommen hat. Und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegessen hat, erst dann bekam Abu Ayyub wieder seinen Teller mit dem Essen und er fragte, wo hat der Prophet gegessen? Sie haben ihm gesagt, von dieser Seite. Dann hat er von derselben Seite gegessen, mit der Hoffnung, dass er Segen und Baraka bekommt. Natürlich, die Details haben wir schon erzählt, brauchen wir jetzt nicht zu wiederholen. Dieser Kamel ist, wie wir gesagt haben, vor dem Haus von Abu Ayyub al-Ansari gestanden. Und das war ein Freitag, Nachmittag von Rabi' al-Awwal. Dieses Kamel ist an einem Ort gestanden, wo die Daten zum Trocknen gesammelt wurden. Das heißt, dieser Ort, dieser Platz gehörte zu jemandem. Das heißt, ein Marbad. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, wem gehört diesen Marbad? Und er sagte, oh ihr Ansar, sagt mir, wie teuer ist dieser Marbad, dieser Garten, damit ich euch das bezahle, denn ich möchte hier eine Moschee gründen. Dann sagte Mu'ad bin Afra, das ist auch ein Ansari, der ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, der hat ihm gesagt, o Gesandter von Allah, dieser Marbad, dieser Garten gehört zu zwei Waisenkinder. Und diese zwei Waisenkinder gehören mir jetzt, die sind meine Kinder jetzt. Das sind Sahl und Suhail, die Kinder von Amr. Und ich werde ihnen was geben, damit sie dir diesen Garten verkaufen. Aber natürlich, diese Kinder wollten nichts nehmen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten den Befehl gegeben, dass sie mit dem Bau der Moschee anfangen. Die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat damit angefangen. Der erste, der mit diesem Bau anfing, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Um uns zu zeigen, dass ein Führer, er darf nicht nur Befehle geben und sitzen, zu Hause sitzen und er gibt Befehle, sondern er ist der Erste, der damit anfangen muss. Damit die Leute ihn folgen. Weil sonst haben die Leute nicht mehr so viel Enthusiasmus ihm zu folgen. Die bekommen das Gefühl, dass sie ausgenutzt werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl die Sahaba an ihn so glaubten, der hat dies getan, um uns zu zeigen, um uns, die Nachkommen der Sahaba und die nächsten Muslime, uns zu zeigen, wie ein Führer sein muss und wie ein Muslim auch sein muss. Denn ein Muslim soll nicht den anderen sagen, was sie tun sollen, während er selber das nicht macht. Und die Sahaba und Muhajirun und Ansar, Muhajirun sind diejenigen, die ausgewandert sind, und Al-Ansar sind aus Al-Khazrat, die Bewohner von Al-Medina. Diese beiden Gruppen von Sahaba fingen an mit dem Bau. Und sie sagten, لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَلِكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ. Wenn wir sitzen würden, während der Prophet arbeitet, dann wird das für uns das dunkelste und das ehrengehendste Tat der Welt sein. Wie können wir sitzen, während der Prophet arbeitet? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass manche Graben, waren Leute in diesem Garten begraben und andere Bäume weggemacht werden, damit die Moschee gebaut wird. Die Sahaba, während sie gebaut haben, sagten, Allahumma la khayra illa khayra al-akhira. O Allah, es gibt kein Gutes, außer das Gute von Akhira, von Jenseits. Fansur al-Ansara wal-Muhajira. O Allah, gib den Sieg zu al-Ansar und zu al-Muhajira, zu al-Muhajirin. Und der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam trug Steine und sagte, La aisha illa aisha al-Akhira. Es gibt kein Leben, außer das Leben vom Jenseits. Allahumma irham al-Muhajirina wal-Ansar. O Allah, sei barmherzig zu al-Muhajirin, zu den Auswanderern und zu al-Ansar, zu den Unterstützern. Und Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda sagte, La yastawi man ya'muru al-masajida, yad'abu fihi qa'iman wa qa'ida, wa man yura 'anil ghubari ha'ida. Und Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa arda hat das wiederholt. Und plötzlich hat ein Mann unter den Sahaba folgendes gedacht. Er hat gedacht, der Mann meint mich, der sagt, er meint mich mit diesem Vers. Der macht sich lustig über mich. Dann ist er zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, guck mal Ammar, wenn du jetzt nicht ruhig wärst, mein Stock wird dein Gesicht berühren. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gehört. Und der Prophet ist zornig geworden. Und er sagte, was habt ihr gegen Ammar? Was habt ihr mit Ammar zu tun? Er ruft euch zu Jannah und ihr ruft ihn zu Jahannam. Dann wurde die Moschee gebaut und mit Stein und Stein, bis sie zu Ende gebaut wurde. Und diese Moschee ist eine der drei Moscheen, die Segen haben. Und das ist eine der drei Moscheen, zu denen der Muslim reisen darf. Wir wissen, man darf zu keiner Moschee reisen, mit der Nia in dieser Moschee zu beten. Außer drei Moscheen. Diese drei Moscheen sind Al-Masjid al-Haram in Mekka und Al-Masjid al-Nabawi in Medina und Masjid al-Aqsa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La tushaddu al-Rihal. Es wird nicht gereist, illa ila thalathat masajid. Außer zu drei Moscheen. Al-Masjid al-Haram, Masjid hada, mein Moschee, hier, wa Al-Masjid al-Aqsa. Und die Aqsa Moschee, die jetzt in den Händen von diesen, kennt ihr schon. وقال صلى الله عليه وسلم einmal sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم das Gebet in dieser Moschee, meine Moschee, zählt für 1000 Gebete in einer anderen Moschee, außer die Moschee von Al-Masjid al-Haram. Die Moschee von Al-Masjid al-Haram zählt mehr als Al-Masjid al-Nabawi. Und er sagte صلى الله عليه وسلم, wer zu meiner Moschee hier kommt, nur um etwas Gutes zu unterrichten oder um etwas Gutes zu lernen, er ist ein Mujahid, der fi sabilillah kämpft. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch über diese Moschee, zwischen mein Haus und mein Minbar ist eine Rauda, ist ein Garten von den Gärten des Paradies. Natürlich, das ist die Moschee. Und die Moschee ist in einer Stadt. Und diese Stadt hat auch viele Ehren, Medina al-Munawwara. Und wir wollen jetzt auch kurz über Medina al-Munawwara was erzählen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Al-Iman wird sich zurückziehen zu Al-Madina, so wie eine Schlange sich in ihre Höhle zurückzieht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, du hast mich von dem Land rausgebracht, das ich am meisten liebe. O Allah, lass mich in dem Land wohnen, das du am meisten liebst. Und das ist Al-Madina Al-Munawwar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wer unter euch die Möglichkeit hat, dass er nirgendwo stirbt außer Al-Madina, der soll dann in Medina sterben. Denn ich werde für ihn yawm al-Qiyamah ein Zeuge sein, Shahid sein oder ein Shafi'. Oder ich werde für ihn eine Fürsprache yawm al-Qiyamah machen. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu kannte diesen Hadith. Deshalb hat er immer Allah danach gefragt, dass er als Shahid in Medina stirbt. Und es reicht an Al-Madina an Ehre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam da gewohnt hat und da begraben ist und dass er da seine Moschee gebaut hat. Und nachdem er Mekka eroberte, ist er wieder auch zu Al-Madina zurückgekehrt. Aber die Bewohner von Al-Madina, jetzt haben wir über die Moschee geredet, über die Stadt, und jetzt wollen wir auch über die Bewohner von Al-Madina Al-Munawwara reden. Die Bewohner von Al-Madina Al-Munawwara haben die Ehre gehabt, dass sie von Allah Azza wa Jal auserwählt wurden, damit sie schnell unter allen arabischen Stämmen, sie sind diejenigen, die am schnellsten den Islam angenommen haben. Überall haben nur Leute den Islam angenommen. Aber in Medina Al-Munawwara waren Stämme, Al-Aus und Al-Khazraj, haben den Islam angenommen. Und sie haben die Ehre bekommen, dass Allah Azza wa Jal sie auserwählt hat, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Gast bei sich haben und dass sie die Aufgabe bekommen und die Ehre bekommen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schützen. Sie haben auch die Ehre gehabt, dass sie den Islam für den Islam kämpfen. Am Anfang waren nicht viele, die für den Islam gekämpft haben. Und sie haben auch die Ehre gehabt, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba leben. Und Allah Azza wa Jal sagt über diese Sahaba, über Al-Ansar, Allah sagt in Surat Al-Hashr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt, und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist, und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Das ist ein Zeugnis, das sie von Allah Azza wa Jal bekommen haben, die Bewohner von Al-Madina. Natürlich, hier ist klar, die Bewohner von Medina, wenn Allah Azza wa Jal sie lobt, dann kann niemand zur Zeit kommen und sagen, nein, die waren keine guten Leute. Warum? Dann, wenn einer sowas behauptet, dann wissen wir, dieser Typ hat etwas im Herzen. Er kann so ein langer Bart haben und so einen großen Turban tragen und immer vor einem Minbar sprechen und heißen, wie er will. Aber einer, der über die Sahaba redet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Ayatul Iman, das Zeichen und Beweis von Al-Iman, von Glaube, ist Hubbul Ansar, die Liebe zu Ansar. Und Ayatul Nifaq, und das Zeichen von Heuchlerei, ist Bughdul Ansar, Hass gegenüber Ansar. Al-Ansar sind die Bewohner von Al-Madina. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Al-Ansar können oder werden nur von einem Gläubigen, von einem Mu'min geliebt. وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٍ. Und werden nur von einem Heuchler gehasst. فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّ اللَّهِ. Derjenige, der sie liebt, wird von Allah Azza wa Jal geliebt. أَحَبَّهُ اللَّهِ. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ. Und derjenige, der sie hasst, أَبْغَضَهُ اللَّهِ. Der wird von Allah gehasst. Klar und deutlich. Jetzt, wenn einer kommt mit einem Turban, der 2 Kilometer lang ist, ja, und fängt an mit Ayat Quran und so, sagt, MashaAllah, ich bin Muslim, etc. Aber plötzlich findet man, dass er etwas über Ansar sagt. Wem sollen wir glauben, was er erzählt oder was der Prophet gesagt hat? Ist klar und deutlich, dieser Mensch ist ein Munafiq. Und das finden wir jetzt bei einer Gruppe von Kranken, die sich Muslime nennen und die wohnen in manchen islamischen Ländern. Warum brauchen wir sie auch nicht zu nennen? Die kennt jeder. Jeder, der etwas über Sahaba sagt, man muss wissen, dieser Mann ist ein Jahil und dieser Mann, das Minimum ist Munafiq, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Auch wenn er 50 Mal am Tag betet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar hat Folgendes gesagt: Wäre nicht wegen Al-Hijra, dann wäre ich einer unter den Ansar gewesen. Und wenn Al-Ansar einen Tal durchqueren würden, dann würde ich auch diesen Tal durchqueren. Und Al-Ansar, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sind Shi'ar. Und die anderen sind Difar. Shi'ar, das sind die Kleidungen, die wir direkt an die Haut tragen. Und Difar sind die Kleidungen, die da drauf kommen. Das ist der Unterschied zwischen Al-Ansar und die anderen. Deshalb, meine lieben Brüder, Al-Ansar muss man lieben. Und das ist kein Zwang. Braucht man nicht jemanden zu zwingen, Al-Ansar zu lieben. Jeder, der Muslim ist und der wirklich ehrlich in seinem Iman ist, liebt sie automatisch und respektiert sie automatisch. Man kann nie einen Muslim finden, der die Sahaba nicht ehrt und nicht liebt. Außer wenn er richtig eine tödliche Krankheit in seinem Herzen hat. Man darf nicht über die Sahaba reden. Man braucht nur zu vergleichen, was sie geleistet haben und was wir nicht geleistet haben. Um zu wissen, wie die Sahaba waren und was für einen Wert sie haben. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.